Ich erzähle euch mal eine Möglichkeit, wie man die Welt erzählen kann. Ja? Ganz am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es war irgendwie perfekt. Am Ende des sechsten Tages, nachdem wir dann endlich da waren, war es perfekt. Es war sehr gut, heißt es da in der Schrift. Dann haben wir Mist gebaut. Also der Sündenfall, das Obst, der Baum, wie auch immer. Egal. Details spielen keine Rolle. Wir haben es vermasselt. Dann sind wir rausgeschmissen worden aus dem Garten. Also der Garten Eden, das Paradies. Paradies ist ein Farsi-Wort, ne? Ein Wort, das Garten heißt, ne? Richtig schön. Also wir hatten es eigentlich richtig gut in einem schön eingewachsenen Garten, wo man nur die Hand ausstrecken musste, damit uns irgendwelche Sachen da reinfallen. Und dann mussten wir also raus und mussten jetzt in die Einöde, also in unsere Welt. Wir mussten in die Lebensrealitäten dieser Welt. Und Gott hat sich irgendwie darum gekümmert, dass wir dabei nicht zugrunde gehen. Es gibt dieses Bild in der Bibel, dass er uns bekleidet mit einem Fell. Jetzt müssen alle Vegetarier ganz stark sein, ne? Also uns bekleidet mit einem Fell. Und damit wir irgendwie zurechtkommen mit den Verhältnissen. Bis dahin haben wir nur uns mit einem Blättern bedeckt. Ja? Also Gott hat die ganze Sache ein bisschen hübscher und haltbarer gemacht. Und jetzt sitzen wir also da draußen und sehen zu, dass wir irgendwie die Steine aus dem Boden rausklauben, dass wir die Elstern vertreiben und dass wir irgendwie zurechtkommen, dass wir unsere Jahre schaffen, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass unsere Kinder es irgendwie packen, dass wir unsere Ehe irgendwie auf die Reihe kriegen, dass wir unser Brot verdienen und dass wir hoffentlich nicht elend sterben. So, das könnte die Geschichte sein. Was reinpasst in diese Geschichte, ist, dass, also diese Geschichte, diese Anfänge dieser Geschichte werden erzählt in den ersten drei Seiten. Also wer nie die Bibel gelesen hat, das sollte man dann schon mal lesen. Irgendwie so die ersten drei Kapitel, Kapitel klingt so groß, ne? Sind eher so Kapitelchen, ne? Es ist nicht so schlimm. Und danach ist drei Viertel dieses Buches, das, was wir das Alte Testament nennen, drei Viertel der Bibel, sind dann voll davon, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Nämlich, dass wir doch eigentlich mit Gott leben wollen. Dass wir das irgendwie hinkriegen wollen. Und dann kommt Gott und gibt uns Gebrauchsanweisungen fürs Leben mit. Und das sind gute Gebrauchsanweisungen. Da stehen eine Menge Sachen drin in der Bibel, wo Gott sagt, ey, wenn dein Leben gelingen will, dann solltest du das und das und das lassen und das und das und das solltest du tun. Und dann stellt er uns Leute an die Seite, das Volk Gottes, damals tatsächlich ein Volk gewesen, die Israeliten. Aber es ist irgendwie, wenn man das so liest, über diese lange, lange, lange Zeit, hat man immer das Gefühl, es ist irgendwie eine tragische Geschichte. Also nicht, dass es da nicht auch mal gute Momente gibt, aber es ist eigentlich so ein bisschen wie, als wenn man so diese 1000-Seiten-Romane liest, so Aufstieg und Fall des Hauses XYZ, ja, wer immer sowas mal gelesen hat. So ungefähr ist das eigentlich. Wenn man so das Alte Testament liest, dann hat man immer wieder das Gefühl, ja, es gibt so ein Aufrappeln, es gibt so ein, zwischendurch gibt es mal Leute, die das irgendwie mit Gott ganz gut geschnallt haben und das irgendwie auf die Reihe gekriegt haben, so halbwegs irgendwie so, aber dann gab es ja auch noch die anderen. Das ist alles so mühsam. Und wenn du dein Leben darin wiedererkennst, dass das Leben so mühsam ist, dann bist du hier in dieser Predigt richtig. Denn das ist ja das Faszinierende, wenn wir die Bibel lesen, dass das kein Gedichtband schöner Lobpreislieder ist, sondern dass die Bibel so unfassbar ehrlich damit umgeht, wie es in dieser Welt aussieht. Die Welt, in der wir leben, in der wir unterwegs sind. Da draußen ist nicht einfach nur fruchtbare Erde, um jetzt mal im Landwirtschaftsbild zu bleiben, sondern da sind Steine und kaum hast du dich einmal umgedreht, ist da schon wieder Unkraut und was weiß ich, das ganze Programm. dann ist da Gott. Und jetzt lade ich euch mal ein, Gottesperspektive einzunehmen. Aus Gottes Perspektive sieht das nämlich alles ein bisschen anders aus. Gott sieht die Dunkelheit. Also im Anfang, ganz der allererste Vers, ne, die Erde war wüst und leer. Da heißt es, also das ist dieses Wort Tohu Wavo. Ja, also die Älteren von uns kennen das noch, dass man so Kinderzimmer beschreiben konnte. Ne? Also wüst und leer. Ja, so, das ist Gott guckt sich die Welt an, weil wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann geht es eigentlich in der Bibel ja gar nicht sozusagen um das Universum, sondern es geht um Gottes Geschichte mit uns und unsere Geschichte mit ihm. Also guckt sich die Welt an, die ist wüst und leer. Und Gott hat einen Plan. Gottes Plan für diese Welt ist, diese Welt zu einem Juwel zu machen. Sein Meisterstück. Das Beste, was das Universum zu bieten hat, soll hier entstehen. Und er fängt an mit Schöpfung. Und das ist auch alles ganz nett. Also ich sag mal, auf der Gesellenebene schon ganz ordentlich. Und so richtig gut wird es für Gott erst eben, als er den Menschen reinsetzt. Und er sagt dem Menschen, macht euch die Erde untertan, dieses noch sehr rohe Stück Schöpfung, macht euch die Erde untertan, füllt sie, also ich denke, dass Gott da schon an so ein paar Milliarden Menschen gedacht hat, füllt sie, vielleicht sind es ja auch mehr als nur ein paar Milliarden, ne? Füllt sie und lass krachen. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Ja? Macht was draus. Denn das ist Gottes Idee, dass er tatsächlich denkt, dass das Beste, was dieser Welt passieren kann, dass das wir sind. Er hat eine Idee davon, wie dieses Wir aussieht, nämlich in extrem enger Kooperation mit ihm. Gott will in uns wohnen durch seinen Heiligen Geist und er will, dass wir erfüllt mit ihm diese Welt gestalten. Dass diese Welt mehr und mehr und mehr die Schönheit Gottes widerspiegelt. Sein Meisterstück. Sein Meisterstück. Die Bibel ernst nehmen, merken wir, dass die Schöpfung und ich glaube auch Teile der unsichtbaren Welt bevölkert sind von Krähen. Es gibt irgendwie Finsternis und Schwärze. Es gibt Meteoriten, die vom Himmel fallen und die vieles kaputt machen. Es ist nicht so, dass wir einfach ganz simpel, Schritt für Schritt alles immer netter machen. Ja, das ist so, wie man legt uns ein Blatt Papier hin und sagt, mal, ne? Ist ja nicht so mit jedem Weitermalen, dass es immer schöner wird. Ne? Also bei manchen von uns muss man sagen, wenn wir einen geraden Strich hinkriegen, haben wir das Beste geschaffen, was wir auf so ein Stück Papier hinbekommen. Ja? Sobald es weitergeht, wird es eher, weil sieht man schon, hier ist keiner dabei, der es kann. Gott hat sich diese Welt als den Ort gesucht, geschaffen, an dem er sich verherrlichen will. Mit uns, durch uns, in uns. Und wenn man so will, ist das Neue Testament der zweite Akt von dem, was Gott vorhatte. Nämlich uns an den Punkt zu bringen, und ich hoffe, dass ich euch an diesen Punkt bringe, wo wir sagen, ich will, dass diese Welt ein guter Ort wird und ich glaube Gott, dass ich ein Teil seines Plans bin und dass Gott das schafft, dass Gott das hinkriegt, dass ich ein positiver Beitrag zu Gottes Plan bin. Dass ich nicht ein Teil des Problems bin, sondern ein Teil der Lösung bin. Jesus kommt auf diese Welt, Gott selbst kommt in Jesus auf diese Welt und stirbt für uns, stirbt mit und für unsere Schuld. Wir haben in einem Verhältnis zu Gott gelebt, das also war wie ein richtig schlechter Radioempfang. Ja, zwischendurch ist mal so ein Brocken durchgekommen und wir haben uns so zusammengestückelt, wie es denn so werden kann und was denn werden könnte und sollte. Aber versuch mal mit ständig abbrechendem Empfang irgendwie deine Strecke zu fahren. Und natürlich ist das dann irgendwann so, dass wir sagen, ach komm, lass uns mal die Online-Verbindung ausschalten, weil die ist sowieso Mist, was hier passiert. Wir müssen offline fahren und einfach nur hoffen, dass wir nicht in den nächsten Stau geraten. So ist ja so ein bisschen das, wie es so ist. Aber Gott will, dass wir Minute für Minute und Sekunde für Sekunde an ihm dran sind. Dass er in uns Dinge wecken kann, benennen kann. Uns auf Dinge aufmerksam machen kann. Ich möchte mir einen Text mit euch heute angucken, aus dem Epheserbrief, Kapitel 3. Und zwar ist es ein Gebet. Paulus, der echt einiges begriffen hatte, mal ganz vorsichtig zu formulieren. Paulus war, als er diesen Brief geschrieben hat, im Gefängnis. Also wenn man so will, er war unter die Steine gekommen oder unter die Krähen. Es ging ihm nicht gut. Also mal ganz objektiv ging es ihm nicht gut. Wenn es dir mal ganz objektiv, wie immer du das subjektiv hinbekommst, aber wenn es dir objektiv nicht so gut geht, also dann setz dich nochmal neben Paulus da im Gefängnis hin. Einer, der mit dir da sitzt und dem es objektiv nicht gut geht. Das wussten alle. Das Spannende ist, dass zu dieser Zeit irgendwie es noch nicht so ganz klar war, was ist eigentlich diese Sache mit Jesus? Das entwickelte sich erst so langsam, dass man durch Beten und Nachdenken und Austauschen irgendwie so langsam begriffen hat, was heißt das eigentlich, dass Gott für meine Schuld gestorben ist? Was heißt das eigentlich, dass wir eine neue Schöpfung sind? Was heißt das eigentlich, dass Gott was Neues gestartet hat? Was heißt das eigentlich, dass wir den Himmel erwarten können? Was heißt, also all diese Fragen, das, so langsam kommt das. Und eine der Probleme war, dass Paulus dieser Gemeinde in Ephesus schreibt und sagt, lasst euch nicht beunruhigen dadurch, dass ich im Gefängnis bin. Weil es in Ephesus offensichtlich Leute gab, die meinten, also wenn man das mit Gott richtig macht, kommt man nicht unter die Steine. Wenn man das mit Gott richtig macht, dann gibt es keine Krähen. Und da sagt Paulus, nee, lasst euch nicht beunruhigen. Ist alles in Ordnung. Gott ist in Kontrolle. Das ist jetzt nicht so eine Situation, die mich einfach rausgeballert hat. Ne, gestern hat Gott noch regiert und jetzt ja, leider nicht mehr. Hoffentlich fängt er irgendwann mal wieder an oder so. Nein. Und jetzt betet er in diesem Text ein Gebet in Kapitel 3 und nimmt sie mit rein in dieses Gebet. Und da möchte ich euch auch reinnehmen. Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Die Ausgangslage ist ungefähr die, die ich beschrieben habe. Ich bete zu Gott und von ihm kommt das Leben. Er hat es geschaffen. Er ist der Vater, der alle Wesen beim Namen gerufen und am Leben erhält. Von ihm kommt Leben. Also er ist der Adressat meiner Fürbitte, sagt Paulus. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Zwei Sachen. Er sagt, und das ist ja so ein bisschen abstrus, ja, dass wir das mal klar kriegen, was hier steht eigentlich. Ne? Er sagt, Gott Vater, dein Geldspeicher ist doch zum Überfließen voll. Ich will, dass du die Gemeinde in Ephesus, die Adressaten dieses Briefes, dass du ihnen aus deinem Überfluss mal so richtig was abgibst. Der Schöpfer des Universums, also der in der Lage ist, Ahornbäume zu kreieren. Ja? Ich will, dass du den Menschen was abgibst. Also überweist mal was. Ja? So, das ist die eine Ebene. Schenk mal so ein bisschen Humus für den Boden, den sie da bearbeiten. Wie auch immer. Und das ist eine Ebene, die ist völlig legitim. Aber der Kern ist das Zweite, was er betet, weil das entfaltet sich dann in den folgenden Versen. Und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Als Gott diese Welt sich angeguckt hat, als Gott sich deine Schule angeguckt hat, als Gott sich deine Familie angeguckt hat und die Steine gesehen hat und das Unkraut und die Schwierigkeiten und die unfruchtbaren Plätze und all das, wo schon so viel rübergefahren ist und das ist trocken und hart und ne, all das. Da sagt sich Gott, du bist meine Hoffnung für diesen Ort. Du bist meine Hoffnung. Und ich will, dass du einen Unterschied machst, da wo du bist. Aber ich weiß, dass du, Sven oder wer auch immer, dass du das nicht schaffst. 3/4 dieses Buches sagen mir, dass ich das nicht schaffe. Das, was du brauchst, um wirklich einen Unterschied zu machen, bin ich selbst, Gott. Ich in dir. Ich will dich stark machen. Aber das, was Paulus hier nicht macht, ist, dass er irgendwie sich jetzt hier in die erste Reihe stellt und irgendwie uns anbrüllt und sagt, sei stark. Also, wir sind jetzt hier keine Chaka-Veranstaltung. Sondern was Paulus macht, ist, dass er sich an den wendet, der den Unterschied macht, Gott. Und sagt, ich bitte dich, Gott, dass du sie stark machst, durch deinen Geist, innerlich stark machst. Und ich ergänze mal, der Kampf, den wir kämpfen, ist ja in erster Linie ein innerlicher Kampf. Natürlich ist das blöd, dass da die Steine sind. Natürlich ist das blöd, dass da Dinge hart sind. Natürlich ist das blöd, dass und so weiter und so fort. Das ganze Programm, so viele Sachen, die wirklich doof sind. Aber das eigentliche Problem ist doch unsere Mutlosigkeit. Das Problem ist doch unsere mangelnde Perspektive. Dass wir in den Spiegel gucken und dass wir nur uns sehen. Dass wir nicht Gottes Möglichkeiten sehen. Dass wir die Krähen sehen, aber den Bussard nicht. Das Problem ist doch, dass wir das irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, dass Gott dabei ist, eine Welt zu schaffen, die schöner und schöner wird. Dass Gott dabei ist, eine Welt zu schaffen, die ihn mehr und mehr und mehr widerspiegelt. Und dass das eben nicht so eine allgemeine, grobe Überschrift ist, sondern dass das eine Überschrift ist für deine kleine Welt. Für deine Firma, für deine Klasse, für deine Familie und wenn du so willst, für deinen Garten. Dass es eine Perspektive Gottes gibt, die nach vorne blickt und sich freut auf das, was kommt. Wenn Gott hörbar in dein Leben reinsprechen wollen könnte, würde, dann würde er dir sagen, das Bessere kommt. Das Bessere kommt. Ich in dir, wir können einen Unterschied machen. Und du wirst deinen Garten nicht mehr wiedererkennen. Deine Familie. Deine Nachbarschaft. Und es ist eben nicht in erster Linie ein jetzt mach mal. Sondern es ist in erster Linie ein, wende dich zu mir. trau dich zu beten, Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist. Ich brauche dich. Ich brauche dich wirklich. Du brauchst ihn nicht, wenn du kapituliert hast. Wenn Schule einfach nur doof ist, ja, dann wirst du nicht Gott darum bitten, dass du Schule, da wo du bist, veränderst in einer Art und Weise, wie sie Gott widerspiegelt. Wenn du kapituliert hast, brauchst du Gott nicht. Wenn du in deiner Familie kapituliert hast, dann brauchst du Gott nicht. Dann ist es halt so, wie es ist. Wenn du kapituliert hast in deinem Vorgarten, dann ist es halt so, wie es ist. Dann brauchst du Gott nicht. Aber Gott würde gerne zu dir kommen und würde gerne so seine Pläne ausrollen vor dir und sagen, guck mal, das ist das, was ich mir vorgestellt habe für deine Klassenkameraden. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe für deine Arbeitskollegen. Das ist das, was ich mir vorstelle für deine Familie. Und was er dann hören will, ist, dass wir ihn angucken, schreckensbleich und sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und was ich jetzt wirklich brauche, ist, dass du mir hilfst, mir das vorstellen zu können. Und um ehrlich zu sein, eine Vorstellung allein reicht mir auch nicht. Die kriege ich vielleicht am Sonntagmorgen hier gemalt. Was ich brauche, bist du selbst in mir. Weil ohne dich bin ich hilflos ausgeliefert. Meinem Lehrer, meinem Arbeitgeber, meinen Kollegen, meinen Kunden, hilflos ausgeliefert. Ich brauche dich, Gott. Paulus betet für die Leute in Ephesus, denen es ja objektiv eigentlich ganz gut geht. Als einem, dem es objektiv eigentlich ganz schlecht geht. Aber wenn man den Epheserbrief liest, so insgesamt, dann merkt man, irgendwie vertauscht doch allen. Paulus macht sich Gedanken um die in Ephesus, die von ihm hören und denkt sich, Mensch, hoffentlich werden die nicht mutlos. Er selber hat eine richtig gute Zeit. Lies mal den Epheserbrief. Eine richtig gute Zeit. Weil seine Perspektive und die Fülle Gottes in seinem Herzen, das ist da. Lass doch Steine regnen. Egal. Ich kenne doch Gottes Pläne. Sie werden passieren. Und die Einladung ist, dass wir Teilhaber seiner Pläne sind und werden. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Gottes Idee ist eine wunderschöne Welt. Und manchmal haben wir ja die Idee, dass eine wunderschöne Welt ein norwegischer Fjord ist, hoffentlich ohne störende Reisegruppe im Vordergrund. Ja, so. Aber das ist nicht Gottes Perspektive. Gottes wunderschöne Welt ist bevölkert mit Menschen. Gott liebt Menschen. Gott liebt uns. Und dann sagt er, also, dass du Mensch so richtig zum Blühen kommst, so richtig zum Leuchten kommst, das ist, indem ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Paulus betet darum, dass die Liebe, die Gott für uns hat, dass die alles durchdringt und dass wir die immer mitdenken. Dass die immer an unserer Seite ist und dass wir wissen, egal was wir tun, die Liebe Gottes ist da. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Leben. Die Liebe Gottes hat sich aufgemacht, vor langer Zeit mich zu rufen. Die Liebe Gottes hat vor langer Zeit sich aufgemacht, diese Welt zu gestalten. Sie ist einfach da. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden, also wir sind ja nicht die ganze Gemeinschaft der Glaubenden, wir sind ja nur ein Pups, so, ne, also ein ganz, ganz, ganz bisschen, ne, aber ne? Die Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Paulus bittet darum, dass uns mal die Augen aufgehen. Dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen bei dem Blick auf die Steine und die Krähen. Oder beim Blick auf Ja, Mathelehrer und Steuerbeamte. Sondern dass ihr begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. Das geschieht nicht, indem ich mich hinsetze und sage, ich möchte mal über Gottes Liebe nachdenken und so. Ein bisschen geschieht auch dadurch, sondern es geschieht dadurch, dass Gott sich in uns offenbart. Dass Gott das in uns macht und startet. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Und dann kommen wir wieder zu dem hin, ihm gehört die Ehre. In der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Wie ehren wir ihn? Indem wir die Welt schön machen in seiner Kraft. Die Überschrift ist nicht die Welt schön machen, die Überschrift ist in seiner Kraft. Die Überschrift ist, dass der Geist Gottes in uns Raum hat. Dass Gott in uns Raum hat. Und dass wir anfangen, von Gott her diese Welt zu sehen und zu sagen, ich bin ja Teil des Planes Gottes für eine schöne Welt. Ich bin nicht das Opfer seines Handelns, sondern ich bin der Partner seines Handelns. Mit ihm zusammen soll ich die Dinge tun. Und soll ich mich an Gott freuen. Und natürlich brauche ich da auch zwischendurch mal was aus seinem Geldspeicher und natürlich brauche ich auch zwischendurch mal, dass er einfach was in mir macht und irgendwie sowas. Aber das Entscheidende ist, dass er selbst in mir Wohnung hat. Und dass, wenn ich morgen früh in die Arbeit gehe, begreife, hey, meine Verantwortung, hier soll es schön sein. Die Art, wie wir hier arbeiten, die Art, wie wir reden, die Art, wie wir agieren. Es soll schön sein. Und wenn dich das überfordert, Halleluja, dann ist gut. Dann dreh dich zu Gott um und sag, ich bin total überfordert, ich brauche dich. Ich brauche dich. Amen. Ich bete mit uns. Wir brauchen dich und wir wollen dich. Wir legen dir unser verzagtes Herz hin und unsere tauben Ohren und unsere blinden Augen. Wir legen dir das alles hin und wir bitten dich, lass uns nicht überwältigt sein durch die Dunkelheit dieser Welt oder durch das öde Grau dieser Welt. Wir wollen diese Welt nicht einfach nur überleben, sondern wir wollen diese Welt mit dir zusammen gestalten. Wir wollen, dass Segen von uns ausgeht, der Menschen und Äcker verändert. Wir wollen, dass von uns etwas ausgeht, was deine Schönheit wachsen lässt in dieser Welt. Das, was wir wirklich brauchen, Herr, das bist du. Das bist du, Heiliger Geist. Komm. Füll unser Herz. Lass uns mehr und mehr begreifen, wie sehr du uns liebst. Wie sehr du diese Welt liebst. Komm, Heiliger Geist. Amen.